Ich glaube, wir, die wir den Herrn lieb haben, sind so froh und so dankbar, wenn wir Lobeslieder anstimmen dürfen.
Amen.
Wir sind so froh, dass wir nicht einem Menschen zur Ehre singen, sondern unserem Gott,
Amen.
Der uns geliebt hat,
ja.
Der sich für uns hingegeben hat,
ja.
Der für uns den Preis bezahlt hat,
ja.
Am Kreuzestamm auf Golgatha.
Amen.
Ich dachte so heute bei mir selbst, sind viele nach Jerusalem gepilgert, ich habe die Nachrichten gehört, und sie alle haben schwere, nicht alle, aber viele schwere Kreuze getragen. Ich dachte, es ist auch wunderbar, dass für die wahrhaft Gläubigen der Herr das Kreuz getragen hat.
Amen.
Ist das nicht etwas Herrliches?
Ja.
Menschen machen es vielleicht nur nach und wollen etwas aufziehen, aber wisst ihr, für uns hat der Herr das Kreuz getragen.
Ja.
Dass er hingegangen ist, dass er den Preis bezahlt hat, gekreuzigt worden ist. Menschen bemitleiden vielleicht heute, dass er gekreuzigt worden ist, dass er leiden musste. Aber wir können sagen, wir sind so froh, dass er hingegangen ist.
Amen.
Dass er den Preis bezahlt hat.
Amen.
Dass er uns erlöst hat.
Ja.
Wie sind wir froh dafür? Weil wir wissen, er hat Großes an uns getan.
Amen.
Und das können nur Menschen in der Tat singen, an denen er Großes getan hat.
Ja.
An denen er noch nichts getan hat, können das gar nicht singen, ihr Lieben. Aber es muss geschehen.
Ja.
Es kann noch sein. Es ist noch nicht zu spät. Gott ist noch auf dem Plan. Und wir wissen, es kann noch Großes geschehen.
Ja.
Wir können heute Abend, wenn wir den Herrn noch nicht erlebt haben, heute Abend erleben.
Amen.
Er will sich uns offenbaren.
Ja.
Ehe wir gemeinsam beten, möchte ich doch ein Gotteswort lesen. Aus dem 2. Petrusbrief, aus dem 1. Kapitel, 2. Petrusbrief, aus dem 1. Kapitel von Vers 10. Hier spricht dieser Petrus diese kostbaren Worte aus. Vielleicht sollten wir aufstehen, während wir das Wort lesen. Darum seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Daher will ich auch darauf bedacht sein, euch immer wieder an diese Dinge zu erinnern, wenn sie euch auch schon bekannt sind und ihr in der Wahrheit oder wahren Lehre, wie sie bei euch vorhanden ist, fest gegründet seid. Ich halte es aber für meine Pflicht, solange ich noch in dieser Leibeshütte wohne, euch durch solches Erinnern wach zu halten. Zumal, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Leibeshütte plötzlich erfolgen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus angekündigt hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr auch nach meinem Heimgang jederzeit in der Lage seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Lasst uns beten. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir uns alle Zeit dein Wort vor Augen führen dürfen. Herr, wir möchten nicht vergessen, immer wieder das mächtig auf den Leuchter zu stellen und auch zu rühmen, was du Großes getan hast, auch in unseren Tagen, Herr. Herr, denn du hast nicht im Verborgenen gewirkt, sondern weltweit, alle Welt durfte es sehen und hören und darf es noch sehen und hören, denn du bist an der Arbeit, du bist am Werke, o Herr. Wir preisen deine Gnade, wir rühmen deinen Namen. Treuer Herr, wir danken dir, dass du hingegangen bist, Herr, und hast den Preis für uns bezahlt. O Herr, nun möchten wir bereit sein, wenn du wieder erscheinen wirst und die Deinen zu dir nehmen. Hilf deinem Volke, hilf uns, Herr. Sei uns gnädig heute Abend und auch diese Tage, Herr. Herr, möge dein Wort an uns allen ausrichten, Herr, wozu du es sendest, Herr. Herr, wir bitten darum, hilf allen zu hören und hilf auch beim Reden, o Herr. Preis und Ruhm und Anbetung deinem herrlichen Jesus-Namen. Amen.
Amen. Wir glauben, dass es Tage sein werden, die Gott dazu gemacht hat, dass Menschen gerettet, befreit, geheilt und gesegnet werden.
Amen.
Dass wir am Schluss dieser Tage mit Dankbarkeit auf das zurückschauen können, was Gott getan hat. Wir haben schon im Glauben gesungen, der Herr hat Großes an uns hier getan, jubelnd im Staube, wir beten dich an. Und wir glauben, dass er schon viel und Großes getan hat. Und wir glauben, dass er noch mehr und noch Größeres tun kann und tun wird. Alle, die an einem Mittwochabend hier zur Gebetsstunde waren, haben das Gebetsanliegen mitbekommen, das für uns auch erstmalig und einmalig vorgetragen wurde. Ihr habt sicherlich von der Krankheit des 20. Jahrhunderts gehört, AIDS. Unheilbar, ohne Hoffnung für den Betroffenen. Wer erinnert sich an den Mittwochabend hier an dieser Stätte, als das Gebetsanliegen vorgetragen wurde und der Fall in der GSSR, unheilbar, auf den Tod wartend, und trotzdem hat Gott uns Glauben geschenkt. Und gestern kam wohl der Brief, stimmt? Gestern kam der Brief, dass Gott hundertprozentig geheilt hat und ein Wunder getan. Und dafür sind wir von Herzen dankbar. Nicht, Bruder Russ? Ihr erinnert euch an den Abend an dieser Stätte. Wir haben es gewagt, im Glauben Gott bei seinem Wort zu nehmen. Wen er erhört hat, spielt gar keine Rolle. Wir sagen, er hat uns erhört.
Amen.
Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ihr wisst, es tut uns gut, wenn wir Zeugnisse hören und erfahren, dass Gott geantwortet hat.
Amen.
Also mir hat's gut getan. Als ich das gestern hörte, war ich froh und dankbar. Warum sollen wir es nicht wagen, Gott immer wieder neu bei seinem Worte zu nehmen, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben und wissen, dass er alles schon wohlgemacht hat am Kreuz auf Golgatha. Darüber werden wir heute ja sprechen. Aber es kann nur praktische Anwendung finden und offenbar werden, wenn wir glauben, dass es für uns persönlich geschah, uns persönlich zur Verfügung steht, dass wir persönlich erlöst worden sind. Es muss eine ganz persönliche Sache werden. Insbesondere möchte ich gleich am Anfang dieser Versammlungen ein Wort an alle richten, denen solche Art von Versammlungen neu ist. Ich kann euch garantieren, dass es nur zum ersten Mal ganz neu ist. Zum zweiten Mal ist es schon nicht mehr ganz so neu. Und zum dritten Mal ist es dann schon bekannt. Und alle anderen Male gehört's einfach schon dazu, zu unserem geistlichen Leben. Also, auch wir sind einmal zum ersten Mal in eine solche Versammlung gekommen und wir danken Gott, dass er unsere Füße so geleitet, unsere Herzen bewegt hat, unter den Schall des Wortes Gottes zu kommen. Wer von euch ist dankbar, dass ihr einmal zum ersten Mal unter die Verkündigung des Wortes gekommen seid? Amen. Amen. Preis sei dem lebendigen Gott. Halleluja. Wir sind hier zu Hause. Wir brauchen keine Formalitäten, wir brauchen Bewegung des Heiligen Geistes. Neues Leben aus Gott. Neues Erleben mit Gott in diesen Tagen. Wir heißen aber eben all unsere Freunde, die zum ersten Mal an solchen Gottesdiensten teilnehmen, ganz besonders herzlich willkommen. Und wir bitten euch, Nachsicht zu üben, sollten Dinge sein, die ihr nicht ganz versteht, die euch in einem Gottesdienst neu sind. Macht euch darüber keine Sorgen. Der Herr wird euch Klarheit über alles aus Gnaden schenken. Dann möchten wir auch das sofort betonen, dass wir möglichst mit Gottes Hilfe alles, was uns bedrückt, belastet, ja beschwert, dass wir es ablegen, dass wir diese Tage wirklich dazu nutzen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, um ihn neu zu erleben. Wollen wir Sorge dafür, Verzeihung, ich sehe eben unseren geliebten Bruder aus der Deutschen Demokratischen Republik. Herzlich willkommen, Gott segne dich. Ein Mann, was hat er, 16 oder 25 Knochenbrüche? Und Gott hat ihn geheilt. Es gibt Dinge, von denen man fast sagen müsste, die gibt es nicht. Und die gibt es doch. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Wirklich alle Dinge. Und wir wollen unseren Glauben einfach mal ein wenig höher steigen lassen in diesen Tagen. Wir glauben ja nicht an uns und nicht an unser Können. Wir glauben an den lebendigen Gott und er kann alles. Lob und Dank sei seinem herrlichen Namen. Würden wir all die Zeugnisse von dem, was Gott getan hat, auflisten oder sie hier berichten, es gäbe vieles zu erzählen. Unter denen, die wissen, was Gott in dieser Generation getan hat, scheint sich die Meinung verbreitet zu haben, mit dem gewaltigen Dienst Bruder Brenhims sei alles abgeschlossen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich bin der Auffassung, dass mit dem gewaltigen Dienst Gott einen ganz neuen Anfang gemacht hat, um uns in dieser Generation Jesus Christus als denselben gestern, heute und in Ewigkeit ganz neu vor Augen zu stellen. Denn Worte machen kann jeder, wenn dann aber Gott dazu steht und sein Wort bestätigt, dann ist Freude im Herzen, Freude im Hause, Freude in der Gemeinde, Freude unter dem Volke Gottes. Also legen wir alles ab, was uns nur beschweren könnte, und tragen wir auch dafür Sorge, dass wir einander nicht beschweren mit irgendwelchen Bemerkungen oder Aussprüchen. Nutzen oder nützen wir diese Zeit dafür, vor Gott stille zu werden und nur da etwas zu sagen, wo es Not tut und wie Paulus es ausdrückt und den Hörern Segen bringt. Wenn wir davon überzeugt sind, dass das, was wir sagen möchten, dem Betreffenden Segen bringt, dann sagt es von Herzen gern. Aber wenn ihr die Sache abwiegt und der geringste Zweifel entsteht, dann sagt nichts. Denn was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Und aus Glauben können wir nur das sagen, was vor Gott Bestand hat. Stimmt's? Also wollen wir uns mit Gottes Hilfe danach richten. Ich weiß, dass wir alle die Kraft Gottes benötigen und auch seine Weisheit, um allem nachzukommen. Und da, wo es noch mangelt, da möge er uns zu Hilfe kommen. Wir haben diese 3 Tage schon länger dem Herrn hingelegt, dass er sie zu einem ganz besonderen Segen für uns und für viele andere werden lassen möchte. Heute werden wir darüber sprechen, was an jenem Karfreitag vor fast 2000 Jahren geschah. Aber nicht nur über das, was geschah, sondern auch darüber, was für uns mit dem großen Ereignis verbunden ist. Wüssten wir, was dort geschehen ist, ohne zu wissen, inwieweit es mit uns zusammenhängt, dann würde es uns nichts nützen. Wir möchten einen vollen Segen dessen, was dort geschah. Und möge Gott in seiner Gnade über uns walten. Möge er Gnade schenken zum Reden, Gnade zum Hören, Gnade zum Glauben, Gnade zum Erleben mit ihm in diesen Tagen. Und wenn wir dabei unsere Augen schließen würden und uns völlig vertiefen und mit Gott verbinden in unserem Herzen und in unserem Geiste, um das alles, was für uns geschah, wirklich zu erleben und mit auf unseren Lebensweg nehmen zu können. Lasst uns einige Schriftstellen lesen. Wir beginnen mit Matthäus 27. Matthäus 27, hier lesen wir von Vers 45. Matthäus 27 von Vers 45. Aber von der 6. Stunde an trat eine Finsternis über das ganze Land ein bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber rief Jesus mit lauter Stimme aus: Eli, Eli, Lema Sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige von den dort Stehenden dies hörten, sagten sie: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm, tränkte ihn mit Essig, steckte ihn an ein Rohr und wollte Jesus trinken lassen. Die anderen aber sagten: Lass das, wir wollen doch sehen, ob Elia wirklich kommt, um ihm zu helfen. Jesus aber stieß noch einmal einen lauten Schrei aus und gab dann seinen Geist auf. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Stücke. Die Erde erbebte und die Felsen zersprangen. Die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, kamen nach seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor, gingen in die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. Vielleicht zunächst das Wort bis hierher. Darf ich bitten, dass wir noch einmal zum Gebet aufstehen? Treuer Herr, wir haben dieses Wort gelesen und werden im Geiste an jenen Tag versetzt, an dem dieses alles geschah und sich zugetragen hat. Treuer Herr, einerseits sind wir betrübt darüber, dass dieses notwendig wurde und du den Weg gehen musstest, den kein anderer gehen konnte oder gegangen ist. Welch ein Tag war es, o Herr! Ein Tag, der in die Heilsgeschichte eingegangen ist. Ein Tag der Versöhnung Gottes mit der Menschheit. Geliebter Herr, mögest du uns heute stille machen in deiner Gegenwart, dass wir dich als den Gekreuzigten, als den zwischen Himmel und Erde Hängenden sehen, als den, der den letzten Blutstropfen fließen ließ, um uns zu erlösen. Geliebtes Gottes Lamm, möge es dir gefallen, diesen Tag, diesen Abend dazu zu nutzen, zu unseren Herzen zu reden, unsere Herzen zu erweichen, sie zu gewinnen. Überwältige uns alle mit deiner göttlichen Liebe, dir, dem teuren Gotteslamm, das sich schlachten ließ, sei Preis, Ruhm, Ehre und Anbetung in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns stehen bleiben und noch den Chorus singen. Du bist würdig.
Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig.
Sitzen. Wer immer die Heilige Schrift gelesen hat, weiß, dass Gott den Menschen in seinem Bilde schuf, und zwar um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um ewig zu leben, ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Tod. Gott wollte, dass der Mensch in der ungetrübten Gemeinschaft und Verbindung mit ihm in alle Ewigkeit bleibt. Wir wissen, laut 1. Mose 1, 27 hat Gott der Herr den Menschen geschaffen. Der Mensch, die Krönung der Schöpfung, das Letzte, das Größte, das Gewaltigste. Der Mensch wurde von Gott über alles gesetzt, was auf Erden war. Aber diese ungetrübte Gemeinschaft hat nicht allzu lange angedauert. Auf dieser Erde geschah's, dass der Feind die ersten Menschen betörte und sie so unter seinen Einfluss brachte und damit in seine Gewalt bekam, um die Herrschaft über sie auszuüben. Die Verbindung mit Gott brach ab, die Gemeinschaft war zu Ende, der Mensch wurde aus dem Paradies gestoßen und zog seines Weges ohne Gott und ohne Hoffnung. In Verzweiflung gingen die Menschen dahin. Dann hat Gott durch Propheten und Knechte schon im Alten Testament voraussagen lassen, dass der Erlöser kommen würde. Die erste Ankündigung hat der Herr selber gegeben in 1. Mose 3, Vers 15, als er dort von dem Samen des Weibes sprach, der kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Von dieser ersten Verheißung haben andere Verheißungen durch den Mund der Propheten ihren Platz gefunden und so eine lebendige Hoffnung in denen, die, obwohl sie von Gott getrennt waren, dennoch eine Sehnsucht hatten, neu mit ihm verbunden zu werden, denn sie wussten, dieser getrennte Zustand kann nicht das sein, was Gott in Ewigkeit haben möchte. Es gab Menschen, die von Gott getrennt waren wie alle anderen, aber sie waren dazu bestimmt, wieder mit Gott verbunden und vereint zu werden. Und diese Menschen haben während der gesamten alttestamentlichen Zeit diese lebendige Hoffnung in sich getragen, dass die Versöhnung mit Gott kommen wird. Und wir kommen auf die Einzelheiten noch zu sprechen. Gott hat nie einen Fehler gemacht, alles läuft gemäß seinem Programm ab. Nur wir als Menschen haben manchmal Mühe, uns in den Willen Gottes und in den Plan Gottes einfügen zu lassen. Doch gerade solche Gottesdienste sind dazu bestimmt, dass wir nicht philosophieren, sondern dass wir erkennen, dass Gott durch sein Wort mit uns redet, verbindlich mit uns redet und dass sein Wort nicht leer zurückkommen kann und wird, sondern ausrichten, wozu er es gesandt hat. Halten wir den ersten Punkt fest. Innerhalb der Menschheit gab es seit den Tagen Adams diejenigen, die genau gewusst haben, dass der getrennte Zustand von Gott nicht das Endgültige sein kann. Es waren Menschen, die eine lebendige Hoffnung zu dem lebendigen Gott in sich getragen haben. Ich darf euch heute sagen, Gott hat sie nicht enttäuscht. Gott hat die Hoffnung, die er selber aufgrund seiner Verheißung in sie hineingelegt hat, die hat er auch bestätigt. Denn wie schon eben bemerkt, die erste Verheißung kam aus dem Munde des Herrn, dass der Same des Weibes kommen würde, um der alten Schlange den Kopf zu zertreten. Äußerlich sind alle Menschen unter diesen Einfluss geraten, hier auf dieser Erde. Und deshalb musste der Herr aus der Geistleiblichkeit in die Fleischleiblichkeit kommen, um hier in einem menschlichen Leibe als der Herr der Herren und der Könige die Erlösung zu geben und uns rechtmäßig loszukaufen, denn wir sind ein Bestandteil dieser Erde, irdisch gesprochen. Von Erde genommen zur Erde kehren wir zurück. Aber in dieser irdischen Hütte ist noch etwas anderes, etwas Göttliches. Da ist die Seele, und diese Seele musste erlöst, musste aus dem Bereich, aus dem Einflussbereich Satans herausgenommen werden, um in das Reich Gottes zurückversetzt werden zu können. Hier haben wir es gelesen, aber von der sechsten Stunde an trat eine Finsternis ein über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Ich denke in dem Zusammenhang an zwei Schriftstellen. Die erste aus dem Mose. Und Finsternis lag über der weiten Flut. Und an die zweite Stelle aus dem Propheten Jesaja Kapitel 61. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber über dir soll die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Eine Finsternis kam von der sechsten bis zur neunten Stunde über das ganze Land. Was steht im Propheten Jesaja geschrieben? Die in Finsternis und Todesschatten saßen, haben ein helles Licht gesehen. Gott hat uns Wege des Lebens und des Friedens aus Gnaden kundgetan. Die Finsternis musste kommen, um rein äußerlich anzuzeigen, dass die ganze Welt im Argen, im Dunkeln liegt, ohne Licht, ohne Hoffnung, ohne Leben in dieser Welt. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Wir werden darüber am Ostersonntag sprechen. Ein neuer Tag brach an. Ein neuer Tag. Neues Leben brach hervor durch die Gnade unseres Gottes. Doch ehe der neue Anfang hervorgehoben werden kann, müssen wir dem alten Ende begegnen und sehen, wo Gott dem Alten ein Ende bereitet hat, um zu erkennen, wo er das Neue begonnen hat. Gott hatte einen Punkt, wo dem Alten das Ende bereitet wurde, und Gott hat einen Punkt, wo dem Neuen der Anfang gemacht wurde. Glaubt es mir, dem Alten wurde am Kreuz auf Golgatha das Ende gemacht. Wir sind mit Christus gekreuzigt worden. Wir sind mit ihm gestorben. Und wenn das in unserem Leben nicht wahr werden kann, dann wird nicht wahr werden können, dass wir mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind. Wer nicht, wie Paulus sagen kann, aus dem Erlebnis heraus, nicht Bibel zitieren, sondern aus dem Erlebnis berichten und mit wahrhaftigem Herzen sagen können, ich bin mit Christus gekreuzigt, der wird nie sagen können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Aber wer es durch die Gnade Gottes erfahren kann, erleben kann, mit Christus gestorben zu sein, der wird auch bezeugen können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Haben wir alle die Sehnsucht in unserem Herzen, diese beiden Dinge in diesen Tagen ganz konkret mit Gott zu erleben? Dass wir unserem Ende begegnen und dann unserem neuen Anfang begegnen. Wäre das nicht schön?
Amen.
Wollen wir es doch im Glauben in unseren Herzen bewegen und dem Herrn zutrauen, dass er es in uns schaffen wird? Wie viele können glauben, dass dieses das Wochenende sein könnte? Diese drei Tage, in denen Gott Großes an uns allen zu tun vermag. Aber dann müssen wir eins tun, ihr Lieben. Dann müssen wir innerlich mit der Sache Gottes mitgehen. Wir müssen eine Bejahung in unserem Herzen haben. Wir müssen Ja und Amen sagen können zu jedem Worte, das uns hinterlassen wurde und das in diesem Zusammenhang betrachtet wird. Wir wissen, die ersten Menschen haben schrecklicher empfunden, als wir, die wir vorher ja nie die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott kennengelernt haben. Wir sind ja automatisch von Gott getrennt, in Sünden geboren, in diese Welt hineingekommen. Aber Gott hatte in uns eine Sehnsucht hineingelegt zu ihm, zu seinem Wort und dann natürlich zu seiner Gnade. Mit den ersten Menschen war das ein wenig anders. Um die Abendzeit zur Kühle des Abends kam der Herr in den Garten Eden, um mit diesen Menschen persönlich zu sprechen, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Ich kann es mir vorstellen, so wird es wieder sein, wenn wir diese Erde verlassen, um dann bei dem Herrn alle Zeit zu sein. Aber stellt euch mal vor, wie die ersten Menschen empfunden haben werden, als es plötzlich hieß, raus. Und die Tür ward zugemacht und der Engel mit dem kreisenden Schwert stand davor. Kein Zugang mehr zum Baum des Lebens. Keine Gemeinschaft mehr mit dem Herrn. Und ich sage es euch, wer längere Jahre gläubig ist und vielleicht zum Teil miterleben musste, was es bedeutet, aus einer direkten Gemeinschaft mit Gott vorübergehend gelöst oder herausgenommen zu werden. Ein solcher Mensch spricht laut oder leise, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Es gibt Menschen, die sind zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt und sie können ohne diese Gemeinschaft mit Gott nicht leben. Und so soll es doch mit uns allen sein. Die Brücke ist doch geschlagen worden. Der Schaden wurde aus Gnaden gut gemacht. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich sehe doch nicht zum Paradies hin, um da den Engel mit dem kreisenden Schwert zu sehen, ohne Zugang zum Baum des Lebens. Ich sehe doch den, der auf Golgatha starb und sterbend ausrief, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Zugang ist frei. Mit dem Moment, wo das Schwert in die Seite unseres Herrn drang und das Blut hervorfloss und er ausrief, es ist vollbracht und seinen Geist aufgab. Mit dem Moment war der Weg gebahnt. Die Versöhnung, die Erlösung, die Verbindung mit Gott ist zurückgegeben worden. So erfüllte sich das Wort der Schrift aus 2. Korinther 5, 18 und 19. Das alles aber ist das Werk Gottes. Und dann kommt Vers 19. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Du und ich haben in unserem Herzen ein Verlangen nach Gemeinschaft mit Gott. Aus dem Grunde sind wir hier. Und ich darf euch versichern, wir könnten dieses Verlangen nicht in uns haben, wenn die Gemeinschaft mit Gott uns nicht zugedacht worden wäre. Alles, was Gott tut, ist wohlgetan. Er schenkt das Verlangen, er stillt das Verlangen. Er gibt Verheißungen, er löst sie ein. Er ist ein gerechter Gott. Er hat auch da zu seinem Wort stehen müssen, das er ausgesprochen hatte, welches Tages du davon essest, wirst du des Todes sterben. Er konnte das gebrochene Wort nicht ungebrochen machen. Es wurde übertreten und so sind die Menschen in den anderen Bereich hinübergegangen. Aber er konnte eins machen. Er konnte diesen Schaden wieder gut machen. Nicht durch Argumente, sondern durch den persönlichen Einsatz am Kreuz auf Golgatha. Ihr Lieben, hier kommen wir zu dem Punkt, weil wir als Menschen persönlich gesündigt haben und damit vor Gott schuldig geworden sind, musste Gott, der Herr, persönlich kommen, um diesen Schaden wieder gut zu machen. In Worten und Verheißungen hat er es angekündigt, aber tun musste er es selber und er hat's getan. Er hat es vollbracht und zwar für dich und für mich. Wie viele können heute glauben, dass die Versöhnung, wie sie vor fast 2000 Jahren geschah, dir und mir gehört? Könnt ihr es glauben? Es ist unser Teil, es ist unser Teil. Wir müssen, wenn wir es glauben, dem Herrn auch dafür danken. Der Unglaube schaut auf die Umstände. Und er sagt, du bist ja noch nicht, wie du sein solltest. Das werden wir vielleicht noch in der letzten Woche vor der Entrückung sagen, wenn wir aufrichtig und ehrlich sind. Aber lasst mich's euch heute Abend sagen. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So wie die alttestamentlich Heiligen und Gläubigen in sich die lebendige Hoffnung getragen haben, ohne die Verheißung erfüllt zu sehen. Wir tragen die Verheißung in uns und werden sie erfüllt sehen. Im Hebräerbrief steht, sie konnten ohne uns nicht zur Vollendung gelangen. Wenn aber die Vollzahl eingegangen sein wird, dann kommt Jesus Christus wieder und es wird eine Begegnung all derer, die gehofft, die gewartet, die geglaubt haben sein und wir werden mit Abraham, Isaac und Jakob, mit allen, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben, nicht auf sich selbst, sondern auf Gott. Sie können nicht zu Schanden werden und sie werden die Herrlichkeit Gottes schauen. In Lukas 23 stehen noch einige Worte, auf die ich kurz Bezug nehmen möchte. Lukas 23 von Vers 47. Als nun der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte, dieser Mann ist wirklich ein Gerechter gewesen. Und die ganze Volksmenge, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen war und alles sah, was sich zugetragen hatte, schlug sich an die Brust und kehrte heim. Nur mal zunächst soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Hier wird ein Ausdruck gebraucht, der mir ganz und gar nicht liegt. Hier steht der Wortbegriff Schauspiel. Ich möchte es aus meiner Sicht Schauplatz nennen. Es war der Ort, wo der größte Kampf aller Zeiten entschieden werden musste. Ein Kampfplatz. Aber es gab Schaulustige, die gar nicht wussten, worum es geht. Die einen glaubten sowieso nicht. Und die anderen, die ihre Hoffnung auf den Messias gesetzt hatten, sprachen, wir haben gehofft, er werde Israel erlösen. Wer begriff damals, wie der Prophet Jesaja es formuliert, dass er um der Sünden des Volkes abgeschnitten werden würde? Hier sehen wir oder lesen, und die ganze Volksmenge, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen war. Dort das Kreuz auf dieser Anhöhe, auf diesem Hügel Golgatha, auf der Schädelstätte, und die Schaulustigen sind überall vertreten. Sie schauen zu, wie unser Herr bespien, verspottet, geschlagen wird. Vorher wurde ihm die Kleidung abgenommen und ein Purpurgewand umgelegt, sollte königlich aussehen. Und sie fielen vor ihm nieder, um ihn damit zu verhöhnen, weil man ja sagte oder er sagte, dass er der König der Juden sei. Ein Schauspiel, wie es keines in der Weise in der Menschheitsgeschichte gegeben hat und auch nicht wieder geben wird. Für uns kein Schauspiel, denn wir sind keine Zuschauer. Wir sind Beteiligte. Wir sind Beteiligte. Es war ein Kampfplatz, ein Schauplatz. Da mussten die Mächte der Finsternis besiegt werden. Äußerlich sah es aus, als sei Jesus Christus besiegt worden. Als sei die Sache, die er sich vorgenommen hat, gescheitert. Die Seinen verließen ihn auch. Allein hing er dort zwischen Himmel und Erde. Und dennoch nicht allein. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Ihr Lieben, glauben wir es heute Abend von ganzem Herzen, dass es nicht nur ein Schauplatz war, sondern die Stätte der göttlichen Entscheidung, des göttlichen Sieges über die Mächte Satans hier auf dieser Erde. Was hätte es uns nützen können, wenn der Herr dort oben im Luftbereich irgendwo die Feindesmächte besiegt hätte? Wir müssen uns ja damit auseinandersetzen. Er hat sich mit ihnen auseinandergesetzt. Und ich glaube, was die Heilige Schrift uns darüber sagt, Und das wollen wir jetzt nachlesen. Es sind kostbare Worte Gottes. Kolosser Kapitel 2, von Vers 13. Kolosser 2, von Vers 13. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete. Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Halleluja! Das bleibt ewig wahr. Ich sage noch einmal, äußerlich sehen wir dort unseren geliebten Herrn, irdisch gesprochen, machtlos am Kreuze hängen. Aber da ist der Sieg Gottes offenbar geworden. Es war nicht der Kampf mit irdischen Worten, es war der Preis, der bezahlt wurde, mit dem die Sache beglichen werden konnte. Unser Herr ist dem Feind immer wieder mit dem Wort der Schrift begegnet. Aber hier ging es um mehr als nur um eine Auseinandersetzung mit Worten. Hier ging es um die Lösung, um Erlösung, Freikaufen, dass der Mensch neu Gott gehören kann, dass er zu einem Eigentum Gottes werden kann. Ihr Lieben, jener Freitag war ein außergewöhnlicher Tag. Aber lasst mich euch einiges aufführen. Die Geburt Jesu war außergewöhnlich. Das Leben Jesu war außergewöhnlich. Der Dienst Jesu war außergewöhnlich. Die Wunder, die er tat, waren außergewöhnlich. Auch sein Leiden und Sterben waren außergewöhnlich. Es gibt keinen Menschen und keine Situation, die da verglichen werden könnte. Ich traf vor kurzem jemand in einem Flug und man sagte mir, ja, Christus, könne man den anderen Religionsstiftern vergleichen. Oh, ich kann es euch gar nicht sagen, was dann in solchem Moment in mir vor sich geht. Mein Erlöser ist nicht irgendjemand, den man mit irgendjemanden vergleichen könnte. Mein Erlöser ist Gott geoffenbart in Menschengestalt. Unser Erlöser ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Aber die Menschen sehen ihn in seiner Schwachheit. Wenn man ihn als Mensch vergleicht, dann sind andere im Triumph heimgegangen, mit Blumen überschüttet. Man muss nur die Geschichte dieser Leute lesen. So wie unser Herr starb, ist niemand anders gestorben. Aber lasst mich eins hervorheben. Sein Sterben hat sich gelohnt. Es wird ein Schmerzenslohn da sein. Eine Schar, ich wage es einfach zu glauben, die niemand so zählen kann. Natürlich kann man in Zahlen Milliarden nennen, aber wenn ihr heute hier 100.000 sehen würdet und ich würde fragen, zählt sie mir mal bitte, dann müsstet ihr sagen, ja, das geht sicher nicht. Wenn die Heilige Schrift von einer unzählbaren Schar spricht, dann muss es nicht bedeuten, dass man sie nicht in Zahlen ausdrücken kann. Aber ich glaube, dass so viele der Feind heruntergerissen hat, mit sich gerissen hat, als er seinen Aufstand im Himmel machte. So viele wird Christus hinaufnehmen, auf dass die Zahl ewig voll werde und Vollkommenheit in göttlicher Vollendung für alle Ewigkeiten gewährleistet ist. Amen. Macht euch keine Sorgen. Gott hat sich noch nicht und wird sich auch nicht lächerlich machen. Auch in diesen Tagen mag es den Anschein haben, dass die wahrhaft Gläubigen unterliegen. Sie werden verspottet, verkannt, angespien, was wird alles mit ihnen gemacht? Und wir mögen betrübt einhergehen und fragen, Herr, wie lange soll das noch so sein? Bei Gott ist für alles eine Zeit. Die Zeit der Erniedrigung, die Zeit der Erhöhung, die Zeit der Prüfungen und der Trübsale, die Tage der Freude und des Segens. Gott vermag alles zu wechseln und zur rechten Zeit zu tun. Heute Abend geht es uns um diese göttliche Tatsache, dass Christus auf diesem großen Schauplatz, auf dem Platz der Entscheidung, hier auf Erden mit allen Mächten der Finsternis abgerechnet hat, dass er sie besiegt hat und dass Satan kein Anrecht an uns hat. Wir sind erlöst, wir sind befreit, wir sind geheilt. Dafür hat er sich verbürgt, als er sein Leben am Kreuz auf Golgatha ließ. Auch die Schuldfrage ist geklärt. Heute geht's ja immer darum, wer hat Schuld? Wer hat Schuld? Ich will euch sagen oder noch einmal betonen, die Schuldfrage ist geklärt worden. Schuldig ist jeder, auch wenn er sich selbst als unschuldig erklärt. Vor Gott ist unsere Gerechtigkeit wie ein besudeltes Gewand, und er spricht in seinem Worte, kommt, wir wollen miteinander rechten, und wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Amen. Auf Golgatha ist dafür für dich und für mich die hundertprozentige Garantie. Und wer das nicht glaubt, wird in seine Sünde sterben. Aber er wird nicht in seiner Sünde sterben, weil er gesündigt hat. Er wird in seiner Sünde sterben, wenn er nicht geglaubt hat, dass er erlöst wurde und Vergebung von Gott empfangen hat. Darin liegt ja der Punkt, weil man in dem Fall das Gnadenangebot Gottes nicht für sich als rechtskräftig angenommen hätte. Hier steht geschrieben, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Halleluja. Alle. Du, da können wir alle froh werden. Alle Übertretungen. Nicht nur einige, nicht nur wenige, nicht nur ein paar, die wir vielleicht ausgesucht hätten. Alle. Alle. Und für mich ist alle, alle. Indem er alle unsere Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Kannst du's glauben, heute Abend glauben, dass nichts übrig geblieben ist, dass er noch vergeben müsste? Glaube, wie die Schrift sagt, und du wirst es erfahren, dass alle Übertretungen aus Gnaden vergeben worden sind. Das Amen war sehr schwach. Ihr Lieben, wenn wir froh werden wollen in Gott, müssen wir glauben, wie die Schrift sagt. Und wer nicht glauben kann, wie die Schrift sagt, macht Gott zum Lügner. Habt ihr das im Johannesbrief gelesen? Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Heute sind wir hier, um Gott zu glauben. Zu glauben, dass dort auf Golgatha Eine Auseinandersetzung, eine Besiegung der Feindesmächte, eine Bezahlung der Schuld, eine Tilgung der Sünde, eine Versöhnung Gottes mit der Menschheit stattgefunden hat. Könnt ihr das heute glauben? Dann vergesst die Schuld und die Sünde, denn Gott hat sie ins Meer der Vergessenheit geworfen. Wir erinnern uns immer wieder daran und werden geplagt, und so kommen wir nicht zu der Freude, die wir in unserem Gott haben sollten und auch haben können. Hier steht noch mehr, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht hat. Ihr wisst ja, wenn eine Schuld besteht und der Gerichtsvollzieher ins Haus kommt, dann ist der Kuckuck los hier und da. Da wird gefändet, dann wird beschlagnahmt. Das ist alles gar nicht mehr möglich. Der Gerichtsvollzieher kann zu Hause bleiben. Die Schuld ist beglichen. Es ist nichts mehr zu holen, denn der Herr hat alles auf sich geladen und hat es an das Kreuz getragen. Und wenn er es hingetragen hat, brauchst du und ich es nicht mehr zu tragen. Preis und Ehre sei unserem Gott. Ich wünschte mir, dass wir in diesen Tagen die Möglichkeit hätten, das Evangelium in derselben Frische zu verkündigen, wie es unsere Brüder, die Apostel am Anfang hatten, die das alles miterlebt haben und die Augen und Ohren Zeugen dessen waren, was damals geschah. Und wer will mir das streitig machen, dass der Herr es noch einmal tun wird, dass auch wir Augen und Ohren Zeugen der Auferstehungskraft Jesu Christi werden. Denn wir glauben, dass er auferstanden ist und dass wir mit ihm leben dürfen. Jetzt hört auch das noch bitte hier. Und hat den Schuldschein weggeschafft, indem er ihn ans Kreuz heftete. Nicht nur wurde er ans Kreuz geschlagen. Dieser Schuldschein, der ja gegen uns bestand aufgrund all der Gebote und Verbote, waren wir in Schuld. Und der Herr, der hat diesen Schuldschein mit an das Kreuz genommen. Er wurde dort festgenagelt, mitsamt unserem Erlöser. Nicht in den Papierkorb geworfen, der Schuldschein wurde mitsamt dem, der unsere Schuld getragen hat, der für uns zur Sünde gemacht wurde, mit ihm ans Kreuz geschlagen. Und ihr wisst ja, es war nicht nur die Nägel, es war die Liebe Gottes zu uns, die ihn dort am Kreuz gehalten hat. Jetzt aber noch der Rest, der dazugehört. Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte über sie. Wer von den Dabeistehenden hat's gesehen? Wer hat's gemerkt? Ihr Lieben, es war ein geistlicher Kampf, eine geistliche Auseinandersetzung mit dem Fürst dieser Welt und mit all seinen Legionen. Aber wir sind dankbar, dass der Herr sich mit diesen Mächten und Gewalten auseinandergesetzt hat. Aber nicht nur das. Er hat sie völlig entwaffnet. Ihr wisst ja, im Krieg, die Sache ist nicht zu Ende, solange die Gegner noch bewaffnet sind. Hände hoch, Koppel ab, Waffen gestreckt. Und so erging es dem Feind und all seinen Mächten am Kreuz auf Golgatha. Ich habe es zu glauben, weil es Gottes Wort so sagt. Ich brauche mich dabei gar nicht anzustrengen. Es wird offenbar werden, der Tag kommt, an dem selbst der letzte Feind, welches der Tod ist, als besiegt vor uns allen dastehen wird. Heute gestattet Gott ihm noch, die Leute hinüber zu befördern, aber Anteil hat er an uns nicht und wir an ihm nicht. Wir sind gemäß dem Worte Gottes vom Tode ins Leben hinübergedrungen, weil wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Also der Herr hat die Mächte der Finsternis entwaffnet und hat sie dann öffentlich zur Schau gestellt. Noch einmal die Frage, wer hat es öffentlich mit irdischen Augen wahrnehmen können? Es war ein geistlicher Kampf, eine mächtige Auseinandersetzung. Satan hatte ja sein Anrecht an der Menschheit bekommen, weil Eva auf ihn gehört und Adam auf sie gehört. Alles war unter seine Herrschaft gekommen. Die ganze Erde, er war oder ist der Gott dieser Welt. Jetzt hat der Herr, der ursprüngliche Eigentümer, er hat den Preis hier auf dieser Erde bezahlt, um uns zu erlösen, um uns das Heil und die Gnade zu schenken, um uns in Gemeinschaft mit ihm selber zurückzubringen. So traurig dieser Tag einerseits für uns ist, dass unser Herr und Erlöser diesen schmachvollen Weg gehen musste, den kein anderer gegangen ist. Und dennoch sehen wir darin seine Liebe zu uns, sein Erbarmen, das uns alle mit einschließt. Wer kann das mit Worten erklären? Dort, als er den Fluch aussprach, über den Acker Dornen und Distel soll er tragen. Hier ist er's, der die Dornenkrone trägt, der sichtbar das, was als Fluch ausgesprochen wurde, auf sein eigenes Haupt genommen und getragen hat. Er ging damit an das Kreuz und ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm der Gerechtigkeit Gottes teilhaftig würden. Ja, der gesamte Fluch lag auf ihm, denn es steht geschrieben, verflucht ist, wer am Holze hängt. Er hing am Holze, aber du und ich, wir waren ja in ihm. Wir sind aus der Sicht Gottes in Christo gewesen, vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, an dieser Heils- und Erlösungstat unseres Gottes Anteil zu haben. So war unser Herr, der Erlöser war, so gewiss sind wir erlöst worden. Denn das gehört zusammen. Der Erlöser brachte uns die Erlösung. Es ist nur noch ein Wort, das ich noch lesen möchte. Und zwar hier aus dem Philipperbrief, dem 2. Kapitel, Philipper Kapitel 2 von Vers 7. Er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Hier wird von der Erhöhung gesprochen. Jesus sagte damals, wenn ich erhöht sein werde von der Erde, dann werde ich alle Gotteskinder zu mir ziehen. Dort auf Golgatha wurde er ein wenig in Schmach und Schande so erhöht, aber im anderen Sinne, aber nachdem er gesiegt hat und zur Herrlichkeit einging, ist er über alles erhöht worden und hat einen Namen, der jedem anderen Namen überlegen ist. Ich muss doch noch ein Wort lesen aus dem Hebräerbrief, im 7. Kapitel, wo das gleiche Wort auch steht. Hebräer 7, von Vers 26, ja, vielleicht doch schon von 22, verzeiht, von Vers 22. Dementsprechend ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Außerdem sind dort Priester als Vielheit vorhanden gewesen, weil sie durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Hier aber ist ein solcher, der, weil er in Ewigkeit bleibt, ein nie wechselndes Priestertum zu, ein nie wechselndes Priestertum im Besitz hat. Daher vermag er auch denen, die durch seine Vermittlung zu Gott hinzutreten, vollkommene Rettung zu schaffen. Er lebt ja immer da, um fürbittend für uns oder für sie einzutreten. Und jetzt kommt der Vers. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir haben, der da heilig, schuldlos, unbefleckt ist, von den Sünden geschieden und über die Himmel hoch erhöht. Wir könnten ja viel lesen. Lasst uns zusammenfassen. Jener Tag war ein ganz besonderer Tag in der Menschheitsgeschichte. Er war ein Höhepunkt in der Heilsgeschichte. Viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt, den Tag zu sehen und haben es nicht oder ihn nicht gesehen. Aber sie entschliefen in der Hoffnung, die Hiob am besten zum Ausdruck gebracht hat, und mag ich meines Fleisches ledig sein, so werde ich Gott schauen. Sie wussten, weil sie eine lebendige Hoffnung in sich getragen haben, und sie konnten sogar ausrufen wie Hiob: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als Letzter am Ende der Tage auf Erden auftreten wird. Ja, er kam als die Erfüllung alles dessen, was vorausgesagt wurde. Ihr Lieben, er ist deine und meine Hoffnung, dein und mein Erlöser. In ihm haben wir die Vergebung, die Versöhnung, das Heil und die Gnade. Glauben wir doch nicht daran, dass Gott ein halbes Werk tut. Nein, was Gott tut, ist vollkommen. Und wir glauben an eine vollkommene Erlösung, vollkommene Versöhnung, vollkommenes Heil durch die Gnade unseres Gottes. Ein außergewöhnlicher Tag war jener Tag, und heute kann es dein und mein außergewöhnlicher Tag werden, wenn wir das erleben, was Gott uns an jenem Tage bereitet hat. Dann können wir lobend und preisend von hier gehen und unserem Gott die Ehre geben. Wer will heute glauben, dass das alles wahr ist, dass das wirklich geschehen ist? Ein großer Schauplatz, so haben wir es gelesen. Es war ein Entscheidungskampf. Und ich bin Gott dankbar. Ich kenne nur einen Sieger, keinen Kompromiss. Nein, bitte nicht. Nur einen Sieger, den Sieger von Golgatha. Keine Vereinbarung, kein Vergleich, sondern völlige Entwaffnung, völliger Sieg, völliges Heil, vollkommene Gnade, glaubt es heute Abend von ganzem Herzen. Viele haben den Eindruck, oder so stellt sich's dar, als sei da ein Vergleich geschlossen worden. Nie und nimmer. Er hat die Mächte entwaffnet. Er hat die Gewalten entblößt und hat sie öffentlich an den Pranger gestellt, ja zur Schau gestellt. Also kein Vergleich, sondern eine Erlösung göttlicher Art. Mit einem großen Triumph, mit einem herrlichen Sieg. Und in diesen Sieg Gottes von Golgatha wollen wir im Glauben einsteigen. Noch den Gedanken hebe ich zum Schluss nochmal hervor. Als unser Herr starb, sah doch alles verloren und hoffnungslos aus. Und nun magst du denken, ja, um mich sieht das in etwa genauso aus. Dann nimm dir doch das Beispiel an unserem Herrn. Da, wo er als der Schwache, als der Versagende, als der Misshandelnde oder Misshandelte, als derjenige angesehen wurde, wo nun alle Hoffnung vorbei war. Gerade da offenbarte Gott den größten Sieg aller Zeiten für dich und für mich. Amen. Wenn wir Same Abrahams sind, dann hoffen wir auch da, wo nichts zu hoffen wären, und halten am Wort der göttlichen Verheißung fest und ehren damit Gott. Und Gott wiederum bestätigt sein Wort als wahr in uns und durch uns. Ich bin dankbar für jenen merkwürdigen, einmaligen Tag in der Menschheitsgeschichte. Ich bin dankbar, dass die Auswirkung bis hin zur Vollendung reichen wird. Alle, die der Herr herzurufen wird, denen gilt dasselbe Heil, die Gnade und die Verheißungen Gottes. Sollten heute noch solche in unserer Mitte sein, die das noch nicht erlebt haben, dann ist das heute der beste Abend. Heute soll der Karfreitag nicht ein Feiertag sein, sondern ein Erlebnis mit deinem Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir feiern nicht das, was auf Golgatha geschah. Wir erleben, was dort geschah. Das ist der große Unterschied. Die ganze christliche Welt feiert und die wahrhaft Gläubigen erleben es. Das schenke uns Gott heute Abend im Glauben und im Vertrauen. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Wir haben es hervorgehoben, dass jener Tag ein besonderer Tag war, ein einmaliger Tag, ein großer Tag in der Heilsgeschichte. Heute soll dieser große Tag, dieser einmalige Tag, das einmalige Erlebnis der Rettung, der Begnadigung, des Heils noch für viele zu einem Erlebnis werden. Ich habe die Bitte vor dem Angesicht Gottes, wenn einige hier sind, die den Herrn noch nicht bewusst auf- und angenommen haben, entscheidet euch jetzt. Der Herr ruft, er mahnt, er möchte euch zu sich ziehen. Vergebung und Heil ist für euch da. Während alle Häupter geneigt und alle Augen geschlossen sind, und wir im stillen Gebet vor Gott verharren, möchte ich fragen, ob solche, die Gebet wünschen, den Mut haben, die Hand kurz zu heben und sie wieder runterzutun. Sind einige da? Eins, Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Lasst uns noch einmal singen, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin.
Himmlischer Vater, du hast die Hände und die Herzen gesehen. Du kennst auch diejenigen, die den Mut nicht hatten, ihre Hand zu heben. Du gibst ihnen die Entscheidung ins Herz. Geliebter Heiland, möge dies ein großer Tag werden für uns, für jeden von uns. Dass uns Golgatha neu vor Augen geführt und verklärt wird, dass wir nicht nur singen, herrliches Golgatha, dass wir inne werden, was dort für uns geschah, damit es jetzt in uns geschehen kann und durch uns offenbar werden darf. Geliebter Heiland, du wollest in all unserer Schwachheit deinen Sieg offenbaren, den Sieg über alle Macht Satans, über alles, o Herr, den Sieg von Golgatha. Geliebter Herr, habe innigen Dank, dass du so zu uns redest, uns dein Wort und deinen Willen kundtust, zu unseren Herzen sprichst, o Herr, und uns willig machst, dir zu glauben, zu dienen und zu folgen. Treuer Herr, ich habe noch eine Bitte. Nimm alle Zaghaftigkeit, allen Unglauben, nimm alles Hindernde und Lähmende von uns. O Gott, dass wir uns aufschwingen im Glauben, um dir von Herzen zu danken, denn wahrlich Großes hast du getan. Dein Leiden und Sterben hat sich gelohnt. Ich danke dir dafür. Der Lohn deiner Schmerzen ist groß, o Herr. Hier sitzt ein Teil deiner bluterkauften Schar. Hier stehen wir vor deinem heiligen Angesicht, um dir zu danken für die einmalige Erlösung, für das einmalige Heil, für die Gnade und die Vergebung, Herr. Ach, geliebter Heiland, wir waren getrennt, ohne Gott und ohne Hoffnung. Nun mit Gott versöhnt und verbunden. Halleluja, Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem Namen. Alle Welt soll es hören, dass wir unseres Gottes uns freuen. Denn wir sind erlöst. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Herr, wir schämen uns des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Geliebter Heiland, führe uns vor Augen und schreib es in unser Herz. Der Schuldbrief ist zerrissen, der Schuldschein angeheftet, festgenagelt. Herr, dein Blut floss. Alles ist vergeben, Versöhnung, Gnade und Heil. Der Tag des Heils brach für mich an. Halleluja! Preis sei Gott! Der Tag des Heils kann heute für dich anbrechen. Teures Herz, nimm es im Glauben an. Gott, der Herr, spricht zu dir.
ganz persönlich. Halleluja! Ehre, Preis und Ruhm sei unserem Gott.